Y va a tener el coso, Danilo.
Rally Talk, dein Offroad Racing Motorrad Podcast. Hier gibt's alles zum Thema Rally, Enduro und Offroad Racing. Ja, hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Rally Talk. Und heute bin ich nicht alleine, aber das ist auch überhaupt kein Unbekannter. Die Stimme ist euch mittlerweile mehr als vertraut. Und zwar Mike ist wieder am Start. Mike, schön, dass du da bist. Erstmal Grüße in Schwarzwald und wie geht's dir?
Ja, servus, liebe Zuhörer. Ich bin wieder zurück. Haben schon lange nichts mehr gehört von mir. Das heißt, schon lange nicht mehr, einen Monat oder so. Mir geht's gut. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Kann schon wieder laufen und bin schon fest am Trainieren wieder. Also nicht auf dem Motorrad, aber körperlich. Und ja, mir geht's gut. Und dir?
Ja, mir geht's auch gut soweit. Ich habe, gerade wenn wir zum Sprichwort Training kommen, das war echt nervig. Ich habe mir auf einer Messe so einen richtigen Scheiß-Infekt eingefangen. So anderthalb Wochen Schüttelfrost, Fieber und völlig. Und dachte dann so, also ich habe so anderthalb, zwei Wochen gebraucht, bis das durch war. Und dachte dann, okay, jetzt fange ich wieder an, Sport zu machen. Aber ich hatte so einen krassen Husten, der so auf die Bronchien ging. Ich konnte einfach, also sobald ich körperliche Belastung habe, ich so husten müssen und so richtig gefühlt Krämpfe in der Lunge bekommen. Das war echt scheiße. Aber jetzt ist auch wieder gut und ich habe wieder angefangen, Sport zu machen. Und ja, genau. Ja, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ne, Mike, du wolltest eigentlich dieses Jahr die Dakar fahren und hattest beim Training dann einen richtig blöden Unfall und hast die Achillessehne gerissen. Und genau. Bis jetzt auf der Road to Recovery, könnte man sagen. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen heute, weil es bei dir auch viele Fragen gab zu Verletzungen und so. Da gehen wir drauf ein. Und dann das andere Thema, das geht aber auch mit Verletzungen einher. Wir haben das bei irgendeiner Folge haben wir das so ein bisschen angekratzt. Das Thema mentales Training zum einen, wirklich speziell fürs Rennen, aber auch so generell Mindset, Einstellung und so. Und die Themen, die wollen wir heute mal so ein bisschen abdecken und gucken, wo wir da landen. Das ist so der Plan. Und ja, ich denke, wir starten vielleicht nochmal, wenn du so eine kurze Zusammenfassung geben kannst über deine jetzige Verletzung. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was für Fragen da aufgekommen sind. Und dann werden wir uns da so ein bisschen durcharbeiten erstmal und gehen dann in den Mentalteil über. Wobei es hängt wahrscheinlich eh zusammen alles.
Genau, also wie gesagt, also eigentlich war die Idee hinter dem Ganzen, beziehungsweise ich habe extrem viel Frage bekommen über meine Verletzung. Zum einen, wieso ich mich eigentlich so oft verletze und wie ich das mental mache, was ich mache, damit die Verletzungen wieder schneller, ja, damit ich wieder schnell auf dem Bike sitze, weil das bei mir immer relativ schnell geht. Da kam extrem viel Frage auf und ich fange jetzt einfach mal an mit einer Frage, was relativ oft kam. Ich denke, die häufigste Frage war, wie ich eigentlich nach 6 Wochen schon wieder laufen konnte nach einer Achillessehne, beziehungsweise schon wieder so viel Sport gemacht habe, direkt nach der OP. Das ist immer so ein bisschen abhängig vom Sportler selbst, beziehungsweise von der Person. Man muss so sehen, zwar ich habe glücklicherweise Sportarzt, wo ich seit mehreren Jahren bin, und der operiert auch die ganze, ja, viele SC-Spieler, das heißt SC Freiburg-Spieler bei uns, das ist ein Fußballclub, und da kennen sie natürlich halt perfekt aus. Und da bin ich dann auch beim Physio, wo sich auch super auskennt. Und ja, das heißt, die sage zum Beispiel, dass ich dann direkt nach der OP wieder anfangen soll mit Sport machen. Früher hat man gesagt, man soll den Fuß schonen, man soll hinlegen, Fuß hochlegen. Heutzutage guckt man, dass man direkt in Bewegung geht, damit Blut fließt, damit es schneller heilt.
Ja, natürlich alles, ne? In einem sicheren Rahmen, genau. Also nicht von wegen so, ha, OP, fertig, guck mal, da ist gerade der Schwarzwald-Marathon, lauf da mal mit oder so, nee, das ist ja dann schon betreut. Und da hätte ich so eine erste Frage, Mike, jetzt hört man das, okay, ein Sportarzt und so, kommt man da als normalsterblicher Kassenpatient dran oder ist das was, wo du auch sagst, da zahlst du aus eigener Tasche oder es ist besser, wenn man privat versichert ist oder so, weil es ist ja schon so ein Phänomen, ja, wie du sagst, unser Eins oder so, passiert was und dann erstmal Fuß hochlegen und so und irgendwelche Sportler, Profisportler und so sind halt nach ein paar Wochen wieder am Start und man denkt sich, ja, wie geht das?
Also glücklicherweise war das damals so, dass ich mich hatte auch eine schlimme Beinverletzung, wo ich ja Verletzungen im Oberschenkel hatte und das war nicht so ohne. Und das war dann im Endeffekt nach mehreren Arztbesuchen, war das der einzigste Arzt in Freiburg, wo dann mal irgendwann wusste, was ist, und der hat das auch sofort operiert, weil das auch ziemlich, ja, ziemlich schlimm schon war. Und der war dann auch so begeistert von meiner Sportart und hat natürlich auch gesehen, dass es in meiner Sportart auch niemand gibt, wo jetzt hinten dran steht, wie im Fußball,
Ja.
wo jeder Physiotherapeut hat und jeder Arzt, dass er mich da ein bisschen unterstützt hat. Und seit
Cool.
dort bin ich eigentlich immer bei ihm. Das
Ja.
heißt, wenn ich mal irgendwas habe, dann rufe ich ihm an, sage ich, komm, wird dann auch meistens direkt operiert oder macht dann einen relativ schnellen Termin. Auch gerade jetzt mit dem Röntgen oder mit Ultraschall und so, da komme ich dann relativ schnell dran. Also im Endeffekt zahle ich da zum Glück nichts aus eigener Kasse und bin eigentlich ganz normal versichert, aber habe da halt ja, extrem Glück und bin da auch wirklich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag in der Uniklinik dann bei meinem Physio, wo man extrem viele Übungen mache. Und das merkt man halt einfach, wenn man jetzt
Ja.
vergleicht. Ich bin dann auch oft mal bei uns im Dorf beim Physio, aber da merkt man, dass die extrem viel mit alten Leuten zu tun haben. Und das bringt einen halt überhaupt bei so einer Verletzung, wenn man schnell wieder zurückkommen möchte oder wieder, ja, wenn man jung ist und sportlich, das bringt einen überhaupt nicht weiter.
Ja,
Weil
also.
die streichelt da ein bisschen den Fuß, macht ein bisschen Massage und wissen eigentlich gar nicht so richtig, was sie machen soll oder was sie machen müssen.
Genau.
Und ja, das merkt man
Den
extrem.
fehlt ja auch einfach, also es ist überhaupt nicht böse gemeint, die machen einen wichtigen Job und so, ganz klar, aber denen fehlt ja oft auch einfach die Routine. Jetzt kommt da jemand und sagt, pass auf, Fuß kaputt, ich will aber in so und so vielen Wochen wieder auf dem Motorrad sitzen und durch die Wüste fahren. Das ist ja so, wo die, was?
Ja,
Also,
klar.
ja,
Und
das,
auch, was auch ist, dass halt auch, wenn du normales Rezept holst beim Arzt oder Physiotherapie, dann gehst du einmal in der Woche als Normalsterbliche gehst zum Physio. Oder alle 2 Wochen. Und ich gehe halt wirklich 2, 3 Mal in der Woche und mache dann auch jeden Tag halt daheim was. Also ich stehe morgens um 6 auf. Bevor ich arbeite gehe, mache ich dann eine Viertelstunde was oder 20 Minuten. Weil wenn du selber nichts machst, dann geht es natürlich auch viel länger. Und auch viel, also wirklich mit Massage selber, mit Kalt-Warm-Dusche mit Franzbranntwein, also wirklich.
Und da kommen wir ja schon wieder ins Thema Mindset, ja, weil, ganz
Ja.
ehrlich, ich kann die Story jetzt erzählen, ne? Meine Frau, die ist jetzt so, wir fangen jetzt an, wir gehen jetzt joggen. Und ich habe heute Nacht einfach scheiße geschlafen und weil mit Arbeiten und so weiter und so fort, ja, wir gehen um 6:30 joggen. Jetzt, ich hasse Joggen. Ich habe das mal
Ich
gern
auch.
gemacht, aber ich hasse Joggen. Und habe dann noch gesagt, ja, ich gehe mit. Und heute Morgen ist, ich war so eine, also einfach richtig schlecht gepennt und bin dann nicht mit. Habe mich danach wahnsinnig geärgert über mich.
Ja.
Vor allem, weil sie joggen war, da habe ich mich doppelt scheiße gefühlt. Und da sind wir aber bei diesem Thema. Da kommen wir ja schon auch sicherlich nachher nochmal dazu. Das ist ja dann Mindset, ne? Dass du sagst, okay, ich mache auch zu Hause jeden Morgen was. Ich habe meine Routine und so. Und das ist ja sicherlich auch ein großer Anteil und auch, denke ich mal, um das so in den Raum zu stellen, diese Einstellung zur Verletzung.
Ja.
Also nicht so, ah, scheiße, ich kann nichts machen, Netflix und chillen, sondern so, okay, ich mache das, was geht.
Ja. Was auch noch zu dem Thema, was auch großer Vorteil ist, wenn du dich, also sagt der Arzt, wenn du dich wirklich gesund ernährst und also ich trinke überhaupt gar keinen Alkohol und ernähre mich ja wirklich extrem gesund, das bringt auch extrem Fieberverletzungen, weil einfach die Stelle am Körper, wo verletzt ist oder wo operiert ist, die heilt halt auch viel schneller, erholt sich viel schneller. Und wenn du davor schon fit bist, das sieht man bei den Fußballspielern oft, die haben zum Teil Kreuzbandriss und spielen nach 4 Monaten wieder. Was als normal ist, ein Normalsterblicher geht es gar nicht. Aber die haben den Fuß und die Bänder und die ganze Struktur schon so trainiert, dass das auch viel schneller wieder aufbaut. Und das also gehört echt extrem viel Sache dazu, was da zusammenspielt. Also darf man jetzt, glaube ich, nie, ich jetzt sage normale Mensch, aber es ist doch eigentlich schon normal, also normale Mensch mit einem Extremsportler, das darf man, glaube ich, nicht vergleichen. Das ist,
Nee. Aber trotzdem, jetzt bin ich auf jeden Fall tendenziell eher ein normaler Mensch, zumindest physisch. Und also auf jeden Fall weit entfernt davon, irgendwie ambitionierter Amateur oder Profi oder sonst irgendwas zu sein, sporttechnisch. Aber ich habe mir gerade halt auch für meine Ziele mit Rallye fahren und so weiter und so fort, halt so ein Trainingsplan, der ist nicht so ausufernd wie deiner, weil ich es mir vom Job her und so sonst auch gar nicht schaffen würde und mit Dirty Dogs und Podcast und so. Aber trotzdem, und jetzt habe ich das halt einfach gemerkt, dieser blöde Infekt, der hat mich rausgeschmissen. Und wie viel besser sich mein Körper fühlt, wenn ich halt wirklich konsequent und das, du wirst drüber lachen, aber mindestens jeden zweiten Tag meine Einheiten durchtrainiere, dass einfach so ein anderes Vital- und Körpergefühl da ist. Und das macht extrem viel aus.
Also das glaube ich auf jeden Fall. Ich habe auch, wo ich jetzt am Anfang daheim lag, die ersten zwei Wochen, habe ich einfach nur angefangen, jeden Tag ein bisschen was zu machen nach zwei Wochen. Das hilft schon so viel. Also auch für alles. Also gerade ob es jetzt für den Kopf ist oder für den Körper. Ja. Aber die Bewegung, das ist echt also Gold wert.
Ja, genau. Kann ich, also nachher aus meiner Warte, aber soll ja gar nicht so viel so ums Allgemeine gehen. Ja, das auf jeden Fall schon mal mega interessant, aber vielleicht machen wir nochmal einen Schritt zurück. Es kam ja auch so ein bisschen die Frage, warum du in Anführungsstrichen so oft verletzt bist oder zumindest wird so wahrgenommen nach außen. Jetzt könnte man einfach sagen, naja, das ist halt ein gefährlicher Sport. Schachspielen oder Poolbillard oder so ist vermutlich weniger risikobehaftet. Wie siehst du das aus deiner Sicht einfach?
Ich habe tatsächlich auch noch nie so richtige Antwort dafür gefunden. Also ich habe mit meinem Mentaltrainer schon oft drüber gesprochen, aber in meinem Umfeld. Mhm. Also ich bin für mich so ein bisschen zu der Entscheidung gekommen, dass es war echt auch oft Pech, was ich hatte. Also richtig oft. Ich habe jetzt wirklich, ich glaube in den letzten 6, 7 Jahren bestimmt jedes Jahr Knochenbruch gehabt. Und immer noch andere Verletzungen und ich weiß nicht, wie oft ich schon operiert worden bin in den letzten Jahren. Ich meine, es war immer alles wirklich Sache, wo nach 6 bis 10 Wochen wieder einigermaßen okay war. Also nie was Schlimmeres zum Glück. Aber es war echt eigentlich immer Sache, wo ich viel Pech hatte. Die Sache jetzt in Marokko, hätte ich gesagt, war ich ein bisschen selber schuld, weil ich eigentlich gar nicht mehr hätte, also ich hätte eigentlich gar nicht mehr müssen fahren. Ich bin schon genug Fahrer da unten, das war eigentlich gut, das Training war perfekt. Aber ich bin so jemand, ich finde keine Ruhe. Also ich muss immer, zum Beispiel, gutes Beispiel, wir sitzen dann irgendwo, das Training ist rum, wir sitzen irgendwo hin in der Sonne und warte Stunde auf einen Kollegen, bis der kommt. Und ich kann dann nicht hinsitzen und warten. Ich muss dann irgendwie noch Achter fahren oder ich muss irgendwie da 100 Liegestütze machen oder muss mit dem Fahrrad, also wirklich, ich bin so jemand, wo dann immer was machen muss. Und das hat mir die letzten Jahre auch schon oft das Knick gebrochen, wo ich dann wirklich mich bei so Sachen dann noch verletzt habe. Und auch letztes Jahr habe ich ja auch heftige Abflug gehabt, wo ich mir Rippe gebrochen habe und auch hinter eine Wirbelsäule so einen Nerv zerquetscht habe. Das war eigentlich auch mit Training. Aber am Dienstagmittag, wo ich eigentlich komplett fertig war vom Rennen noch am Wochenende, wo ich aber gemeint habe, ich muss jetzt am Dienstag unbedingt noch trainieren gehen. Bei 40 Grad, also da sind wir am Wochenende Rennen gefahren in Friegerhause, das war ein Enduro-Rennen. Also wirklich bei 40 Grad, das war, glaube ich, das heißeste Wochenende im Jahr.
Ja.
2 Tage, 2 Stunden, also 4 Stunden Rennen. Und dann am Dienstag habe ich schon gemeint, ich muss wieder auf Motocross-Strecke, muss meine 3x30 Minuten abspulen. Und ich denke, dass das auch Grund war, warum das passiert ist. Also es ist dann schon oft, will ich, glaube ich, zu viel. Deswegen, also habe ich ja mit dem Mentaltrainer seit ein paar Jahren, wo man das ein bisschen versuche zu minimieren. Meine Motivation.
Das ist krasse, ja.
Aber es ist ganz schwierig. Und ich habe jetzt aus diesem Jahr, das kann ich verraten, das habe ich auch Trainer jetzt seit Januar. Mit dem habe ich vor 3, 4 Jahren schon mal zusammengearbeitet.
Also zum Fahren jetzt oder zum.
Nee, also für alles. Der schreibt mir Trainingspläne.
Okay. Was
ich trainieren soll, weil ich tendiere immer dazu, dass ich viel zu viel mache. Also ich habe das schon, also schon viel besser wie früher. Aber ja, ich brauche da echt jemanden, wo mich ein bisschen bremst, sag ich mal.
Das ultra, ultra spannend. Würdest du sagen, das hat mit Leistungsansprüchen zu tun, die du an dich selber auch stellst, hauptsächlich?
Ich glaube schon, ja. Weil bei mir ist auch so, dass witzigerweise ist das Motorrad-Thema bei mir eigentlich gar nicht so groß. Das heißt, ich fahre schon gern Motorrad, ich fahre auch gern Rallye, gern Motocross. Aber ich habe für mich die letzten Jahre immer mehr gemerkt, dass ich auch extrem gern körperlich trainiere, also Radfahrer und Fitness und so. Weil, also ich mag das jetzt zum Beispiel, wenn, weiß nicht, jemand Supercross oder ob du es verfolgst, Ken Roxon und Jay Sexton, das sind so, oder gerade Benavides jetzt im Rallye, das sind so Sportler, wo körperlich richtig fit sind. Also wirklich mental und auch physisch und körperlich. Und sowas gefällt mir halt extrem.
Ja,
und ich bin da jemand, jetzt, ich war noch nie, ich will jetzt sagen, ich bin mega mit Talent gesegnet, das ist wirklich nicht so, weil ich bin überhaupt nicht der schnellste Motorradfahrer. Profitiere eigentlich meistens von meiner Fitness. Und das ist aber das, was mir so extrem Spaß macht. Also jetzt aktuell, ich fahre seit drei Monate kein Motorrad mehr habe, das stört mich überhaupt nicht. Mhm. Also, mein Fitness mache ich gerne. Ich freue mich auch, wenn ich wieder Motorrad fahren kann in ein, zwei Monate. Aber das ist, glaube ich, schon fast so ein bisschen so eine Trainingssucht.
Ja, das ist echt krass. Ja, ich kann das verstehen. Ich hatte das eine Zeit lang mal mit dem Joggen. Witzigerweise, ja. Ich habe gesagt, ich hasse Joggen, aber ich hatte mal eine Phase, da war so Halbmarathon und so Schlammhindernisläufe und so. Und da war das auch echt, das war schon hart an der Trainingssucht. Das trifft es ganz, ganz gut eigentlich. Und dann war das halt auch gesundheitlich, kam was dazwischen. Und ich habe deshalb gefragt, weil ich habe ja mal in einem anderen Podcast auch gesagt, dass ich so ein bisschen mit Depressionen eben zu kämpfen habe und so. Da gibt es auch einen separaten Podcast dafür und so. Und ich habe halt auch so dieses Ding, dass ich immer oder ganz oft extrem unrealistische Leistungsansprüche an mich habe. So, das es reicht nie, also auch mit Podcast, es reicht nie, ich könnte immer noch mehr machen oder das noch machen, egal was. Und merke dann halt auch, dass ich Ansprüche an mich habe, die halt auch in unterschiedlichsten Bereichen sind, die gar nicht realistisch sind. So. Also auch zum Beispiel, wenn ich so fitte Leute sehe, dann finde ich das zum einen beeindruckend, aber auf der anderen Seite kotzt mich's an, dass ich nicht so fit bin. obwohl das Training, was ich dafür aufbringen müsste, das würde halt bedeuten, dass ich viele andere Sachen nicht mehr machen kann, weil der hat halt nur 24 Stunden der Tag. Das ist,
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe da so ein bisschen meine so Vorbilder, wie ich es gerade schon gesagt habe, gerade ist der Ken Roxon zum Beispiel. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt vom Fahrerischen her mein Vorbild ist, weil ich da gar nicht hin will oder auch das gar nicht. Aber einfach so, dass man die Disziplin hat mit so viel Verletzungen, wo der hatte.
Ja.
So viel, also auch schlimme Verletzungen und Rückschläge. Trotzdem immer wieder zurückkommt und so viel trainiert und so fit ist und körperlich, also so Leistung abruft auf so einem Niveau. Das motiviert mich immer so, dass ich dann selber eigentlich wirklich, ich will nicht sagen, genauso viel trainiere, aber wenn ich dann zum Beispiel in meinem Zimmer mal bin und mache irgendwie Ruder-Session oder irgendwie sitze auf dem Spinningrad, schaue ich mir die Videos an von dem. Und das motiviert mich wieder so, dass ich eigentlich, das reicht schon wieder für drei Wochen, dass ich jeden Tag Sport machen kann.
Also ja, ich muss sagen, bei mir motivierst du mich halt auch teilweise, ne? Wenn ich das dann sehe, Mike hat auf Ins. Ja, musst du jetzt heute auch deine Session durchziehen, keine Entschuldigung mehr, los.
Ja, das ist auch ein gutes Thema, wieso ich auch den Podcast machen wollte, weil viele mich auch wirklich auf mein Training anspreche und frage, was ich mache, beziehungsweise ich auch jemand bin, wo, also ich mir jetzt sage, doch, ich poste eigentlich schon viel von meinem Training. Und das mache ich aber auch gern, dass die Leute ein bisschen sehen, was ich mache oder was man machen kann.
Ja.
Weil es ist nicht nur Motorradfahrer, finde ich. Man kann fürs Motorradfahren kann man halt so viel machen. Egal, ob das jetzt Krafttraining ist oder Kondition, oder halt Radfahrer, Joggen, Wandern, also wirklich, also gerade zum Thema Training, das hat man schon oft davon, da mache ich halt wirklich alles, also querbeet von, also gerade zum Beispiel, jetzt gerade eben war ich im Fitness mit einem Kollegen, da war ich dann eine halbe Stunde auf dem Rudergerät und war eineinhalb Stunden auf dem Treppensteiger.
Ja. Boah, und anderthalb Stunden?
Ja.
Okay, Respekt, ja.
Also, morgen mache ich wieder was komplett anders, aber du kannst ja wirklich alles machen.
Ich glaube, Treppensteiger waren 40 Minuten mein Rekord. So. Da hatte ich schon.
Ja, ist auch schon viel.
Muss ich schon beißen, muss ich zugeben. Ne?
Aber ich muss das auch gerade, das war jetzt gerade wirklich an der Grenze, da ging nicht mehr viel dann.
Aber das Ding ist, und ich glaube, da können wir so vielleicht das unterstreichen, dass das Thema Fitness und Motorradfahren, das finde ich halt, also ist meine Meinung und ich will da jetzt auch überhaupt keinem zu nahe treten oder so, das gilt halt generell fürs Motorrad. Also nicht nur für Dakar-Fahrer oder ambitionierte Enduro-Fahrer, die irgendwie Rennserien fahren oder so. Das gilt also auch für den Tourenfahrer oder sonst was. Ich finde, du bewegst dich besser, du kannst besser auf dem Motorrad reagieren, agieren. Du sitzt besser, deine Rückenmuskulatur. Oft fällt man da, macht so einen Hexenbuckel irgendwie. Und das ist halt einfach, das bringt schon was fürs Motorradfahren allgemein. Also würde ich sagen. So.
Und vor allem auch fürs allgemeine Leben auch. Also wirklich, also für den Alltag, finde ich. Aber wenn ich sage jetzt mal, ich muss ja nicht jeder zwei Stunden trainieren am Tag, wie ich, aber ich sage mal allein schon Viertelstunde morgens oder abends. Aber wenn es nur spazieren ist, schneller oder irgendwie irgendwelche, was ich auch viel mache, sind so Movement Preps, das sind so, das ist so ähnlich wie, also es ist jetzt kein Yoga, es ist aber auch kein Dehnen, es ist so ein Mix.
Okay,
wo man den Körper so ein bisschen dehnt und gleichzeitig aber auch Training und Flexibilität. Mhm. Das mache ich echt oft, das habe ich auch oft auf Instagram. Das sind echt gute Übungen, wo für alles, für untere Rücke, für also wirklich für alles mega gut sind.
Stimmt, ja. Da ich mir also auch schon so ein, zwei Sachen bei dir abgeguckt, weil gerade auch so Beweglichkeit bei mir so ein Thema ist. Und seit ich merke das extrem, seit ich mir dann halt angewohnt habe, ich mal so jeden zweiten Tag Minimum mit meinem eigenen Körpergewicht halt zur Session, mal mehr auf Cardio, mal mehr auf Core-Muskulatur und Kraft ausgelegt und danach aber halt konsequent durchdehnen. Und ich den fand ich halt immer als nervig und habe gesagt, brauche ich nicht. Und es ist schon gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, krass.
Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, was ich ganz oft höre, dass, also Hard Work beats Talent, sage ja viele immer.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall Fake-Nachricht, sage ich mal.
Fake News.
Also gerade in unserem Sport finde ich, wenn du, also siehst gerade bei mir, wenn du, ich bin zwar körperlich fit, aber du kannst, wenn einer viel besser Motorrad fährt wie du, das kannst du mit der Fitness niemals ausgleichen.
Spannend und stimme ich dir voll zu. Ich habe mit einem Bekannten, hat gar nichts damit zu tun. Und zwar, der war Opernsänger und Gesangstrainer und so. Also hat wirklich mit dem Motorrad gar nichts am Hut. Und den habe ich auch mal gesagt, so, sag mal, ich habe mal gehört, jeder kann singen, man muss es nur trainieren. Ja. Und dann hat er gesagt, es stimmt schon. Du kannst, weil ich halt wissen wollte, auch wenn ich jetzt wirklich jeden Tag und mit, wie weit könnte ich kommen? Was wär, und dann habe ich gesagt, ja, man kommt schon weit und jeder kann theoretisch singen lernen, aber ab einem gewissen Punkt, über ein gewisses Level, kommst du nur mit Training nicht raus. Wenn du da nicht das Talent mitbringst, dann das ist also schon
ich
hab, so.
Ich habe so viele Kumpels, die fahren mit mir GCC, Motocross, die sind gleich schnell wie ich, die machen aber gar nichts. Also wirklich nix. Wenn die mal trainieren würde zum Teil, ich sag's immer.
Das ist doch echt scheiße frustrierend, ey.
Ja, das ist echt frustrierend. Also, zum Teil ist es echt frustrierend. Ich habe gerade einen Kumpel früher gehabt, Marc Scheu. Mhm. Der ist früher mit mir GCC gefahren und auch so Teamrennen. Er war eigentlich immer relativ gleich schnell. Also, er war schon ein bisschen besser wie ich, aber er hat eigentlich immer relativ wenig gemacht im Gegensatz zu mir. Aber ich habe immer gesagt, wenn der mal irgendwann trainiert, könnte er Motocross WM fahren.
Ah,
und jetzt trainiert er seit ein, zwei Jahre, also richtig, richtig körperlich und macht das jetzt auch profimäßig. Und er fährt jetzt Motocross WM. Also Motocross WM ist eigentlich so vom Speed her das heftigste. Also
das ist echt heftig. Nochmal so ein bisschen zurück mit, wenn du, weil du gesagt hast, auch so, ja, teilweise ist es halt auch einfach dann viel Pech mit den Verletzungen und auch gar nicht so richtig greifbar und so eine Mischung aus eigenen Ansprüchen an sich, alles Mögliche. Wie gehst du damit um? Und hast du nicht, ich kenne das wieder von mir selber einfach, dass ich habe auch oft Pech, also nicht so mit Verletzungen, aber dass halt Sachen einfach schief gehen oder so irgendwie oder nicht klappen und doch mit Verletzungen hier und da auch schon ein bisschen. Und manchmal hat man dann so das Gefühl, irgendwie ist die ganze Welt scheinbar gegen mich und immer trifft es mich und bei allen anderen läuft es. Geht es dir ab und zu auch so? Und vor allem, wie gehst du damit um, dass du dann trotzdem positiv bleibst und vielleicht auch am Beispiel dieses Jahr, weil ich meine, das war ja schon krass, so viel Vorbereitung in die Dakar zu stecken, auch mit einem ganz klaren Ziel, dass du eben in der Original bei Motul-Wertung richtig vorne mitkämpfen wolltest und dann eben so einen Rückschlag. Also wie gehst du das an? Wie gehst du damit um?
Puh, schwierig. Also ich meine, dieses Jahr war es echt so, dass ich, also klar, am Anfang, wo es passiert ist, war es natürlich sehr schlimm, wenn man ein ganzes Jahr nichts anderes macht. Aber man muss es dann halt irgendwie echt so sehen, dass man, also ich meine, das ganze Jahr, was ich da trainiert habe, das war nicht verloren. Das war für mich war es eine schöne Zeit. Ich habe also wirklich viel trainiert. Ich habe, meine, das Training war ja nicht nur für Dakar, sage ich jetzt mal, das war ja wirklich auch für Zukunft jetzt, also gerade das Training in Marokko, das ist ja nicht verloren, weißt du. Also in dem Moment ist schon ein extremer Rückschlag. Aber ich, für mich ist es immer so, wenn ich mich dann wieder verletzt bin, die Zeit, wo ich verletzt bin, ich finde ich auch wieder mal schön, was anderes zu machen. Und dann mal wieder mal zu sehen, dass es noch was anderes gibt wie ein Motorradfahrer. Also was ich auch gerade viel, also schon oft gesagt habe, dass Marokko war ja das mit der Armut so extrem. Also man war da in vielen Dörfern, wo wirklich, die hatte gar nichts und da haben wir auch ein bisschen was mitgenommen von daheim, wo man dann in den Dörfern, also den ich Kinder geschenkt habe.
Ja.
Wenn man dann wieder mal sieht, was die haben, also gar nichts. Und wie gut es uns geht. Das heißt, wir können eigentlich alles machen, was wir wollen. Wir können arbeiten gehen, wir haben ein Auto, wir haben alles. Also wenn ich dann wieder mal so rumdenke, dass ich eigentlich, also ich habe jetzt eine Verletzung, kann da gar nicht fahren, aber wenn ich mal wieder drüber nachdenke, wie es andere Menschen geht, das hilft mir immer extrem.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Ne? Und gerade ja. Marokko ist halt so ein Beispiel. Marokko ist ja vor unserer Haustür. Also Marokko ja. ist einfach nicht weit weg. Klar, da fährt man ein paar ja. Stunden hin und so. Aber Marokko ist nicht das andere Ende der Welt oder so. Das ist halt echt. Und aber das ist ein guter Punkt. Ne? Wir können uns den Luxus leisten, uns Träume auszusuchen und sogar auf die hinzuarbeiten. Und das haben viele andere Menschen nicht, ja.
Genau, und das ist auch so ein Thema mit Mentaltraining, was ich früher, wo ich verletzt war, immer so dachte, scheiße, Mann, jetzt fehlen mir wieder 6 Wochen oder 10 Wochen, wo ich immer so mir Mats Druck gemacht habe, ich muss wieder fit werden, ich muss wieder Rennen fahren. Und mittlerweile sehe ich es aber komplett anders, dass ich halt einfach, also ich habe viel mehr Spaß an meinem Hobby, sag ich mal. Das heißt, früher, das war auch der Grund, warum ich eigentlich zum Mentaltrainer bin, weil ich eigentlich gar nicht so richtig wusste, wieso mache ich das eigentlich, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich mache mein Motorradfahrer für andere. Das heißt, ich habe immer extrem darauf geachtet, was andere von mir denken.
Ah, okay.
Verstehst du, was ich meine?
Also ich habe ja, dann voll. Immer, ich verstehe da sowas von.
Ich habe dann immer so denkt, was ist jetzt, wenn ich jetzt 6 Wochen verletzt bin und fahre das im Rennen und bin nur Fünfter. Aber im Endeffekt, wenn man mal drüber nachdenkt, passiert es eigentlich kein Mensch.
Ja.
Wir verdienen alle kein Geld und fahren auf dem Hobby, also im Hobbybereich rum. Und es ist ja wirklich so, dass nachher dann wirklich 2 Tage nach dem Rennen fragt ja keiner mehr danach, ob du Fünfter oder Dritter warst. Du denkst es zwar, oder ich denke es dann, aber im Endeffekt muss es dir Spaß machen. Du fahrst für dich das Rennen und du machst für dich den Sport und nicht für irgendjemand anderes. Ja. Und das war für mich immer extrem schwer zu akzeptieren, oder mehr, bis ich das mal rausgefunden habe, wieso ich eigentlich den Sport mache. Das war eine große Herausforderung auf jeden Fall.
Ach krass. Und also da musst du nicht beantworten, warum machst du den Sport? Was hast du für dich rausgefunden auf
also
der Reise?
Also für mich habe ich rausgefunden, jetzt gerade bei der Verletzung auch wieder, weil mich viele immer fragen, warum ich höre ich nicht mal auf. Das sage ich aber wieder, dass ich könnte noch so viel Verletzungen habe. Also bei dem, was ich alles erlebe und bei dem, was ich da als Alleinstelle, es muss jetzt nicht mal unbedingt der Rallye sein, aber allein schon so ein Rennwochenende mit Kollegen. So viel Spaß, wie ich da habe. Ich meine, zum Beispiel, ich lege am Freitagabend, wenn ich aufs Rennen gehe, lege ich mein Handy ins Wohnmobil oder ins Auto und nehme das am Sonntagabend wieder in die Hand.
Ja.
Das ist für mich schon so ein Zeichen, wo ich weiß, wenn ich 3 Tage mein Handy gar nicht brauche, also ich schaue da wirklich nicht einmal drauf, dann geht es mir so gut und ich habe da so viel Spaß an dem Wochenende. Und auch wenn ich jetzt irgendwo auf die Strecke gehe und ich fahre Motorrad, das gibt mir so viel Energie und so viel, also Lebensqualität, das ist extrem. Und da werde ich immer sagen, also wenn mich jemand fragt, wieso ich nicht aufhöre, also da könnte noch so schlimme Verletzungen kommen, werde ich denke immer wieder draufsteigen oder auf Rennen gehen, weil mir das, ja, das macht, wenn man, also du weißt das selber, ich meine, einem jetzt das erkläre, wo selber noch nie Rennen gefahren ist oder kein Motorrad fährt, der checkt das nicht, das ist klar, das verstehe ich auch. Aber wenn man das selber kennt, also gerade auch Rallye fahren, das ist, gerade in Marokko, wenn man da zwar im Training die 2 Wochen, ich meine, der Unfall, wo passiert ist, dann irgendwie in ein Krankenhaus komme, dann irgendwie wieder zurückkomme, da unten 2 Wochen im Zelt penne, da lebst du schon 2 Wochen mehr wie andere in ihrem ganzen Leben, sag ich mal.
Das stimmt, ja.
Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Ganze mache, sag ich mal.
Das ist super spannend, weil das jetzt gerade einfach so passt, witzigerweise. Das mit diesem Rennwochenende oder so, ich verstehe das voll. Ich mag das auch, also einfach auch, wenn man nur mal so einen Tag an der Strecke ist zum Trainieren. Handy liegt im Auto und du bist mit irgendwie 2, 3 Leuten da. Das ist eh schon dann spaßig. Und du bist dann auch in so einem Flow, in so einem Tunnel drin einfach. Und der Alltag ist mal weg. Und das ist für mich halt, das liebe ich. Klar, und dann schon auch das Körperliche und so beim Motorradfahren, das macht auch Spaß. Aber so dieses Drumherum mit den Menschen und wie du sagst, ey, diese Abenteuer, die man da erlebt, das ist halt einfach total geil. Und ich hatte jetzt die Situation, ich fahre den Offroad Scramble mit dieses Jahr und hatte dann festgestellt, scheiße, ich werde es vor dem ersten Rennen nicht schaffen, mehr Motorrad fahren zu gehen. Ich habe es gerade erzählt, ich fahre halt mindestens so circa 2 Stunden zur nächsten Trainingsmöglichkeit hin. Jetzt ist gerade alles noch dunkel, das heißt, Freitagmittag brauche ich nicht losfahren, weil dann bin ich da irgendwie um 15 Uhr und um 17 Uhr ist Licht weg und machen die halt zu. Und dann war ich echt voll frustriert und habe gesagt, scheiße, nee, ich melde mich da ab und das macht gar keinen Sinn. Und die ganze Rennserie so, das war dann einfach psychisch bei mir so ein bisschen. Und dann habe ich aber auch so, nee, warum fährst du die denn mit? Du fährst nicht zum Gewinnen mit, da sind andere Leute dabei, sie sind viel schneller als ich. Du fährst einfach mit zum Trainieren und auch in so diesen Modus reinzukommen. Wie ist das? Ich fahre irgendwo hin, ich habe meine Startzeit, dies, das, ich stehe in einem Grid. und so. Und er sagt, es ist einfach völlig egal. Und wenn ich da als Letzter rumfahre und nur eine Runde fahre, ich lerne Leute kennen, ich habe Spaß, ich sitze auf dem Motorrad und bin dann so, habe meine Einstellung im Kopf gedreht. Aber da würde ich jetzt auch mal interessieren bei dir, das ist so bei mir in der Therapie geht es ja auch viel drum, um Denkprozesse zu ändern. Und das ist ja gar nicht so einfach. Also gerade das, was du gesagt hast, dass du ganz lang eigentlich für andere Leute Motorrad gefahren bist und so. Und das hört sich ja immer so einfach an. Ja, du musst das mal so und so sehen. Ah, alles klar, mache ich. Also, aber das ist ja ein Prozess.
Ja, also das geht über...
Wie war das bei dir?
Witzigerweise ist es immer noch so, dass ich das nicht ganz weg habe. Also ich habe das immer noch so in meinem Kopf drin, dass ich immer noch meine, ich muss das für andere machen, beziehungsweise ich denke extrem oft drüber nach noch, was die jetzt von mir denken. Aber wie habe ich das wegbekommen, beziehungsweise wie... Das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Da müssen wir vielleicht mal, müssen wir mal Gedanken machen, da müsst ihr dann vielleicht mal privat irgendwie mal.
Ja, also vielleicht gibt es ja auch bei irgendwas mal so, ne? Das muss man vielleicht auch sacken lassen, also können wir auch ruhig hinten anstellen oder auf irgendeine andere Folge verschieben oder so.
Also was aber witzig ist, was ich dann auch, was, wo man es jetzt gerade von dem Thema habe, was ich, also in dem Moment, wo man auf dem Rennen ist oder wo man jetzt gerade, wo man es gerade für den Glücksgefühl habe oder für dem, uns geht's gut, wir haben kein Handy dabei, das merkt man ja eigentlich in dem Moment, wo es eigentlich ist, merkt man das ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ich merke das immer erst, wenn ich wieder mal daheim sitze und ich habe eine Verletzung oder ich habe irgendwie gerade Zeit im Winter und ich bin lang daheim und ich war dann lang nicht mehr auf dem Rennen oder ich habe mich sehe irgendwelche Fotoalbums an. Mhm. Dann merke ich immer erst wieder mal, wie schön das war.
Ja.
Aber wenn du dann selber dort bist, dann genießt es ja eigentlich selten. Also das ist ja auch mit der Dakar damals, das war ja wirklich die zwei Wochen, wo ich gefahren bin, das war eigentlich ein Albtraum. Aber danach dann, wenn du die Fotos siehst und die Eindrücke, was du da alles erlebt hast, denkst du, geil, also das war richtig geil.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, normal, das ist ja mit allem so.
Ja, ich glaube auch, das Gehirn braucht da irgendwie auch das so ein bisschen zu verarbeiten und sacken lassen, so irgendwie, ja, definitiv. Ja.
Ja, aber die Frage, wo du gerade gestellt hast, die ist gut, da müssen wir echt mal Gedanken machen.
Ja, ich bin gespannt auf die Antwort. Das ist, ich habe selber auch, also ich habe auch viele Prozesse und so, an denen ich arbeite und merke halt einfach, dass es viel hinterfragen, also vor allem viel auch schonungslos ehrlich zu sich selber sein.
Ja.
Und dann halt oft, also versuchen, das halt irgendwie neu zu strukturieren im Kopf. Also das macht mein Kopf gerade, aber ich will eigentlich, dass es so ist irgendwie. Ah, es ist schwierig, ja, ne? Schwierig greifbar zu machen und so. Ich bin gespannt.
Das ist jetzt auf, also auf Mentaltraining bezogen, was man damals auch viel gemacht habe. Mhm. Ich habe damals auch nie können meine Leistung abrufen, was ich eigentlich im Training so gemacht habe. Also das, was ich im Training gemacht habe, konnte ich im Rennen eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Okay. Und da war immer so ein bisschen das Umfeldsproblem. Also ich habe für mich extrem gemerkt, die letzten Jahre, dass ich, dass bei mir das Umfeld extrem wichtig ist. Was für Leute ich da dabei habe, das macht bei mir extrem viel aus. Also ich brauche immer so ein bisschen mal, also mein Vater zum Beispiel, den brauche ich eigentlich gar nicht unbedingt. Das ist eher so, so ein Punkt, wo ich sage, das nervt mich schon eher. Mhm. Also habe das mein Kumpel, mein Bester, der Marc und meine Freundin Brianna, wenn die zwei dabei sind, dann merke ich für mich so, dass es am besten ist.
Ja.
Wenn dann irgendwie auch vom Rennen dann oft mal noch viele kommen, wünsche mir viel Glück und so, das bringt mich extrem aus der Bahn raus. Da bin ich extrem gern für mich. Und das sind auch so Sachen, wo ich über die Jahre irgendwie rausfinden musste, was mir da am besten tut. Ja.
Ziehst du dich dann mittlerweile vorm Rennen eher so zurück in eine stille Ecke oder so, wo du sagst, da finden mich nicht so viele, auch wenn das jetzt doof ist. Weil klar, ne, man will ja eigentlich dann freundlich sein und so, aber ich kann das halt auch verstehen, dass man sagt, bei Rennfahren, also so aus dem Automobilsport kenne ich das so ein bisschen, spätestens dann, wenn das Visier mal unten ist vom Helm, dann wollen die Jungs ihre Ruhe. Aber das ist halt natürlich schwierig, ne? Da willst du ja nicht mit deinem Helm und der Brille auf dann überall da schon rumlatschen, dass du deine Ruhe hast.
Ja, das ist das Problem. Und zwar, ich denke eigentlich immer, ich muss mich besser konzentrieren. Das ist ja wirklich so. Also es macht auch Sinn. Ich meine, ich trainiere das ganze Jahr zum Rennfahren und beim Rennen selber mache ich es eigentlich dann gar nicht perfekt, weil ich Angst habe, was denken die Leute von mir. Da geht es schon wieder los. Mhm. Und zum Beispiel der Chris Gundermann, jetzt gerade in der GCC, der wo immer gewinnt, der macht es ja wirklich so, der ist schon im Auto, macht sich warm, da ist schon niemand sonst, da kommt niemand hin. Und dann beim Rennen selber sitzt er auf dem Motorrad mit der Musik im Ohr, also vor dem Start. Mhm. Und da steht sein Papa und sein Mechaniker und da kommt dann niemand hin. Und bei mir ist es halt immer so, dass da wirklich 50 Leute mich rumstehen, jeder erzählt mir noch irgendwas und ja, da geht's schon los eigentlich. Mhm. Aber
das ist spannend.
Es ist schwierig, wie man das da Mittelweg findet, weil ich will jetzt auch nicht den Leuten irgendwie sagen, wir dürften nicht mal kommen. Mhm. Aber ich denke, dass die Leute es auch akzeptieren würde, wenn ich sagen würde, mich will das nicht. Ich denke, ist ja menschlich, sage ich mal.
Ja. Ja, wir haben jetzt hier, also ne, wenn ihr mal jetzt beim nächsten Lauf seid, wo Mike mitfährt, ich denke mal GCC dieses Jahr auf jeden Fall wieder Thema und so, dann macht das einfach nach dem Rennen.
Genau.
Das wäre voll geil von euch. Das wäre ja echt, ja. Und ist ja auch gar nicht böse gemeint, sondern das ist super spannend. Ja. Bevor wir mehr Richtung so Mentaltraining gehen, weil ich das auch, ich bin so neugierig, gibt es noch Fragen, die dich erreicht haben, wo du sagst, da sind noch irgendwie ein, zwei dabei, die wir klären? Oder haben wir
eigentlich über Training hat er mal, was ich so mache. Ja. Ich meine, im Endeffekt, das poste ich ja echt öfters auf Instagram.
Genau.
Verletzungen. Also was mir jetzt noch viele gefragt habe, wann ich wieder anfangen mit Fahren.
Mhm.
Das ist auch ein interessantes Thema, weil der normale Arzt sagt halt wirklich ein halbes Jahr. Der Sportarzt sagte zu 4 Monate, das wäre dann im April. Und das Problem ist halt, was du bei der Achillessehne, dass du halt ewig lang nicht joggen kannst und nicht springen kannst.
Mhm.
Und wenn du halt nicht richtig springen kannst oder nicht richtig die Kraft hast in der Wade, ist Motorradfahren auch schwierig.
Mhm.
Aber
der Plan das heißt auch so mit dem Absatz dann tief nach unten und so, dass genau. Das halt alles schwierig ist und okay. Mhm.
Also Plan ist jetzt mal, dass mir, das ist eigentlich schon wieder viel zu früh, aber mit dem Arzt ist abgesprochen und also ich gehe wahrscheinlich Ende März nach Marokko.
Mhm.
Da gebe ich wieder Training mit 4, 5 Leute oder 6 Leute sind es, glaube ich, gerade. Und also genau in den Ort, wo ich auch war, wo das passiert ist mit der Verletzung.
Mhm.
Aber im Endeffekt einfach fahre und das sind keine Sprünge. Also das haben wir gerade Motocross-Strecke und so. Das ist auf jeden Fall viel anspruchsvoller, wie jetzt in der Wüste fahre.
Ja.
Und wenn ich mit denen da das Training mache, geht es eigentlich hauptsächlich für mich einfach nur ums Fahren, ein bisschen reinkommen wieder. Und mit Rennefahrer denke ich mal, also gerade viele habe ich gefragt, ob ich das erste GCC wieder mitfahre. Das ist im April, das denke ich nicht. Ich denke, dass ich ab Mai oder so, oder Juni, richtig anfange. Weil ich zum Beispiel will jetzt auch keine Rennen mitfahren und also halb fit oder so, das macht für mich keinen Sinn.
Ja.
Und das ist halt auch schwierig, weil die ganzen anderen Jungs, wo da Meisterschaft mitfahren, wo ich eigentlich auch mitfahren könnte, die trainiere es den ganzen Winter auf dem Motorrad. Und ich sitze den ganzen Motorrad nicht drauf, also den ganzen Winter nicht auf dem Motorrad. Das ist dann auch. Also ich habe extreme Trainingsrückstand halt, obwohl ich fit bin, aber macht dazu überhaupt keinen Stress. Also für mich ist der Kader da wichtig. Ich fahre im Juni die Hellas Rallye.
Mhm.
Das wäre dann so das erste größere Event, wo ich plane. Und dann mal schaue, was gegen Ende des Jahres noch alles geht.
Spannend, spannend. Ja, da werden wir sicherlich wieder das eine oder andere Thema zum auch gerade Rallye und vielleicht auch mal speziell zu deinen Trainings so. Das steht ja bei mir auch noch auf der Bucketlist dieses Jahr. Ich dann gesagt, nee, ich nehme mal noch einen Schritt zurück, dass ich dann auch so halbwegs da mit euch durch die Wüste komme, wenn ich dann mitfahre. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Und ich denke, der Einstieg, Wiedereinstieg, das will halt schon auch gut gewählt sein, ne? Wo ja auch wieder so eine Kopfsache, du musst dich wohlfühlen damit und sagen, okay, jetzt
passt das so. Kopfsache, das ist auch ein großes Thema, dass man viel Angst hat, glaube ich, wenn man da anfängt. Ich merke es da gerade im Physio. Und zwar, ich habe in der eine Fasnachtswoche, da hatte ich keinen Physio, da war der Physio im Urlaub. Da habe ich daheim ein paar Sachen gemacht. Ich habe in der Woche schon das so viel verloren, weil ich mich selber gar nicht so viel traue, wie wenn er dabei ist. Wo er dabei war, hat er dann gesagt, du mach mal wirklich, das geht schon und so und das bekommst hin und da passiert nichts mehr. Und das ist so extreme Kopfsache, weil es geht eigentlich. Zum Beispiel, ich kann auf C-Spitze laufen, aber ich traue es mich nicht.
Ja.
Also das wird beim Motorradfahrer genauso sein.
Ja, klar, ja. Ja. Das, man will ja dann auch einfach nichts übertreiben, dass es einen Rückschritt bedeuten könnte oder so, aber man will ja auch vorankommen. Ja, das ist natürlich schon schwierig, ja. Ja, sehr viel mental auf jeden Fall haben wir schon angeschnitten und jetzt, du hast gesagt, du arbeitest mit einem Mentaltrainer zusammen. Wir haben auch schon so ein paar Punkte, denke ich mal, rausgehört. Konzentration, Ziele und so weiter und so fort, das Ganze. Wie bist du dazu gekommen, dich mit Mentaltraining zu befassen? Ich weiß, dass mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Sportler mit Mentaltrainern zusammenarbeiten.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wie lange ist das schon ein Thema? Das ist.
Also es war eigentlich so, dass ich das damals bin ich noch in Duro DM gefahren. Und das war eigentlich immer so da war Rallye noch gar nicht so, also es war schon in Planung, aber also Enduro DM bin ich damals gefahren und da habe ich ja gemerkt, ich kann eigentlich schnell Motorrad fahren, aber ich konnte es eigentlich nie so richtig abrufen in der Prüfung.
Mhm.
Das heißt, da fährt man ja wirklich so Prüfungen oder so Tests. Und ich habe das nie so richtig auf den Punkt gebracht. Und das war eigentlich damals ein Thema, dass ein relativ guter Kumpel von mir, der hat ein bisschen angefangen mit Mentaltraining. Und ich war dann sogar der erste Sportler mit ihm, wo das gemacht hat. Der Markus Schmidt. Ja. Und ich habe das damals angefangen aus dem Grund, weil ich meine Leistung nicht abrufen konnte. Das, was wir vorhin das Thema hatten wir schon. Und weil ich dann kam man eigentlich schon eher zu dem Punkt noch, wieso ich den Sport überhaupt mache. Also das waren also zwei Punkte. Zum einen konnte ich meine Leistung im Training konnte ich im Rennen nicht abrufen. Und ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, warum mache ich das eigentlich, weil ich habe so oft die Lust verloren am Motorradfahren. Und das war eigentlich der Punkt, wieso ich zum Mentaltraining gekommen bin. Krass, ja. Und wo man dann die zwei Sachen geklärt hatte, also zum einen, wieso ich das mache, das hatte man es ja gerade davon, und auch, wie ich meine Leistung abrufen kann, das waren mehrere Sachen, da war zum einen das Umfeld extrem wichtig, und zum anderen haben wir da auch recht viel gemacht mit der Haltung auf dem Motorrad. Also das war ganz interessant, und zwar der Sportler, also gerade jetzt im Motorsport, oder Formel 1 oder MotoGP, die suchen immer so ein bisschen den Flow. Und den habe ich eigentlich ganz selten noch gehabt. Also das hatte ich vielleicht, also wenn ich den Flow hatte, dann war ich richtig konzentriert. Also ich habe immer das Problem gehabt, dass ich mich während meiner Aufgabe, Motorradfahrer, extrem viel auf andere Sachen konzentriert habe. Und da war die Aufgabe von mir, mich wirklich auf das konzentrieren, was ich mache, und in den Flow zu kommen, damit ich wirklich schnell bin, weil in dem Flow war ich schnell. Und dann hat mein Mentaltrainer gesagt, ich soll mal gucken, wenn ich in den Flow bin, also auf der Cross-Strecke, wenn ich da drin bin, wie sitze ich da auf dem Motorrad? Was spüre ich da? Was fühle ich da? Und so Sachen habe ich mir dann angefangen aufschreiben und so rauszuarbeiten. Und so habe ich das dann rausgefunden für mich, was ich brauche, damit ich schnell Motorrad fahren kann. Ach, das ist ja. Das war dann zum einen das Umfeld. Spannend, ja. Und zum anderen war es dann wirklich so, dass ich auf dem Motorrad wirklich, ich muss aufrecht sitzen, ich muss zum Beispiel die Lenker halte ich immer extrem weit außen, das heißt gar nicht innen am Griff, sondern halte ich weiter außen. Dann war bei mir die Ellenbogenstellung immer ein extrem wichtiges Thema. Wenn ich die Sache drin hatte und ich war wirklich, also was auch wichtig war, ich war erholt, weil ich war ganz oft auch, bin immer extrem gestresst zum Training gekommen oder zum Rennen, weil ich noch im Chef war und noch vielen andere Sachen gedacht habe. Und die Sache haben mir dann dazu geholfen, dann, also dass das besser geworden ist. Viele kleinere.
Wahnsinnig spannend. Und würdest du auch sagen, dass so ein Punkt, wie konstant oder man sichergestellt hat, dass ich sage, okay, ich komme aufs Bike und ich habe meine Checkliste, meine Punkte im Kopf, die für jeden wahrscheinlich individuell sind, dass ich eben schnell in den Flow reinkomme. Würdest du auch sagen, das ist das, was so ein Profifahrer dann irgendwann ausmacht, dass die eben genau ihr Ritual haben und dann aber halt auch.
Auf jeden Fall.
Quasi auf Kommando in diesen Flow drin sind und
ja, also ich glaube Ritual und gerade auch jetzt kommt gerade der Name Routine ist extrem wichtig. Also auch gerade wir haben dann auch ein Warm-up-Programm für mich ausgearbeitet, dass ich immer vor jedem Rennen und vor jedem Training das gleiche System habe. Also vom Training war es dann irgendwann gar nicht mehr so wichtig, aber vom Rennen, dass ich halt wirklich mein immer das gleiche Warm-up-Programm habe, das geht genau 20 Minuten. So lange geht dann meine Playlist, wo ich dann anhöre. So lange war ich mich warm. Und es waren so viele Sachen dann, wo ich halt davor gar nicht gemacht habe. Und das mache also die ganze, also in jedem Sport ist es ja so, dass die sich quasi wirklich auf, also sich richtig vorbereitet. Das gehört auch dazu halt. Also nicht nur das Training an sich, sondern auch, was mache ich vorm Rennen, was esse ich vorm Rennen, wann gehe ich ins Bett. Und ich glaube auch, dass so allgemeine Routine, ich bin jetzt nicht auf dem Sportrede, auch im allgemeinen Alltag extrem hilft. Also ich zum Beispiel habe jetzt auch seit 2-3 Wochen bin ich jetzt wieder am Arbeiten nach meiner Verletzung. Und ich habe jetzt für mich dann auch wirklich, ich war jetzt 6-7 Wochen daheim und ich habe dann auch wirklich gemerkt, obwohl ich jeden Tag trainiert habe, dass das einfach nicht geht. Also ich muss wirklich arbeiten gehen und brauche da meine Routine. Das heißt, ich habe jetzt auch angefangen, ich stelle mir jeden Morgen um 6 den Wecker, muss um 7 arbeiten gehen. Das heißt, ich stehe um 6 auf, ja, macht 10 Minuten, Viertelstunde ein bisschen bequem, also ein bisschen Frühstück, also mit Frühstück, aber Frühstück durch danach, dass ich dann wirklich von 6.15 Uhr bis 6.30 Uhr immer eine Viertelstunde was mache. Das heißt, ein bisschen Stretching, vielleicht ein bisschen Bauchübungen, vielleicht kurz Unterarmstütze. Und das ist so meine Routine, wo ich jetzt seit 2-3 Wochen mache. Und dann auch wirklich nachmittags in die Zeit komme ich heim, dann esse ich was und dann warte ich eine Stunde, dann gehe ich trainieren. Und so. Also das ist jetzt nicht nur im Training, sondern auch im Alltag, was mir das extrem hilft, wo es mir extrem viel besser geht, sag ich mal.
Aber das ist ja auch so ein Ding, das ist jetzt zwar überhaupt kein sportliches Beispiel, aber Ich glaube, damit kann sich jeder, der hier zuhört, irgendwie so mit identifizieren. Ich sag mal so, der Morgenablauf, die Morgenroutine, da hat ja jeder so sein Ding. Irgendwann steht man auf und dann, keine Ahnung, trinkt man erst einen Kaffee, der eine raucht noch eine Zigarette dazu. Ich hoffe nicht, lass das rauchen. Der ist nicht gesund, ist nicht gut fürs Motorradfahren. So. Habt ihr es? Nein, Quatsch, macht, was ihr wollt. Aber also hat halt jeder seine Routine, ne? Und der eine muss erstmal seinen Kaffee haben und der andere braucht immer das Müsli zum Frühstück und was weiß ich. Ja. Und wenn man da mal verpennt und diese Morgenroutine, weil das ist, glaube ich, das, was wir halt alle haben, so eine Morgenroutine, egal wie die aussieht, und die klappt nicht, ey, dann ist der Tag halt auch echt schon hat gute Chancen, dass der so richtig weniger gut wird.
Das ist aber witzig, und zwar, ja, wenn man gerade zu der Situation kommt, wenn was nicht klappt. Da hatte man damals, also das kann man jetzt mit dem Alltag nicht so vergleichen, weil es da ein bisschen anders ist, aber gerade beim Rennfahrer hatte man dann auch was ausgearbeitet. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Prüfung fahre und es läuft alles perfekt, ich bin in meinem Flow. Mhm. Und es passiert irgendwas, also zum Beispiel, ich verpasse wirklich den Anlieger und schieße komplett über die Kurve raus. Oder ich stürze.
Ja.
Dann hat man ja schon wirklich angefangen, so eine Art, ja, ich will nicht sagen Mindmap, aber so Zettel aufzuschreiben, was mache ich in dem Moment, wo das passiert? Damit ich dann in dem Moment wirklich darauf vorbereitet bin und genau die drei Sachen, wo ich mir aufgeschrieben habe, im Kopf habe. Das heißt dann wirklich, ich habe mir dann aufgeschrieben auf dem Zettel, in dem Moment, ich weiß noch mal, wie es war, müssen wir die Sache raussuchen. Mittlerweile ist das Mentaltraining für mich ja gar nicht mehr so, wir machen da gar nicht mehr viel, weil ich für mich so eigentlich zufrieden bin, also ich brauche da nichts mehr. Aber das war dann wirklich so, dass man aufgeschrieben, und zwar in dem Moment tief Luft holen, war Thema. Also ruhig bleiben. Und dann irgendwie, also ich müsste mal raussuchen, das kann ich dir mal schicken. Also haben wir wirklich für jede Situation, was es gab, haben wir was rausgearbeitet. Zum Beispiel, ich hatte es dann auch ganz oft, dass zum Beispiel eine Person X kam vor der Prüfung zu mir und sagt zu mir, Mike, du bist gerade Erster mit 30 Sekunden Vorsprung. Und ich wollte es aber eigentlich gar nicht wissen, weil ich da extrem empfindlich drauf reagiert habe. Ja. Und dann haben wir auch direkt schon was rausgearbeitet, was mache ich in der Situation, falls wirklich mal jemand kommt und zu mir sagt, Mike, du bist 30 Sekunden vorne.
Ja, ja.
Dann war ich damals immer so, scheiße, Mann, ich bin 30 Sekunden vorne, wie bringe ich das jetzt ins Ziel? Und danach, nach dem Mentaltraining war es dann so, geil, ich bin der Geilste, das bringe ich jetzt heim.
So richtig selbstbewusst. Ah, cool, ja.
Also.
Krass, ja. Ich muss gerade an, wie heißt der junge Sherco-Fahrer? Noah oder so, der sich komplett über die Dakar von Social Media, von allem, der keine Ahnung hatte, wo er stand, das auch seinem Team verboten hat zu sagen und so, muss ich gerade dran denken, ja. Das ist halt natürlich auch so ein mentales Ding. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen rausgekommen, dass dieses Mentaltraining extrem vielseitig ist. Also es befasst sich mit ganz vielen Sachen, mit Denkstrukturen, Denkprozessen in unserem Kopf, mit Notfallprogrammen, die man sich auftrainieren muss und kann, aber auch mit physischen Sachen, also das Thema, wie sitze ich auf dem Motorrad oder so, ne, wie bin ich da positioniert und so, mein Umfeld, und das echt spannend, weil also das Thema Mentaltraining und ich, also für alle, ja, ich mache eine Verhaltenstherapie eben wegen den Depressionen, und das ist extrem ähnlich, das hat so hohe Schnittmengen, weil du halt auch guckst, du machst dir Pläne, du guckst alles an, Umfeld, du guckst, wie Denkprozess, und lernst dann halt auch solche Sachen. Ne? Du machst dir ein Mindmap, du guckst das an und sagst, okay, wenn das passiert, dann mache ich genau diesen Ablauf und so. Und jetzt bist du ja schon an einem Punkt, wo du sagst, ich brauche das gar nicht mehr, weil diese Routinen halt dir so ein Gerüst gegeben haben, dass du sagst, das ist jetzt alles stabil, mich bringt das gar nicht mehr so raus. Und sollst du mich doch rausbringen, dann läuft dieser Prozess wahrscheinlich schon komplett automatisch jetzt in deinem Kopf ab. Das ist ja das Geile, dass wir unser Hirn trainieren können.
Genau so ist es. Also, was ich halt auch glaube, dass viele das gern machen würden, oder viele Leute würden sowas bringen, aber viele trauen sich einfach nicht. Also gerade jetzt auch, wie du es erzählst, dass du bei der Therapie bist, das sind ja viele Personen, also ich kenne auch einige, wo das bestimmt Mentaltraining nötig hätte oder die das auf jeden Fall bräuchte könnte, aber die trauen sich das einfach nicht, beziehungsweise die gestehen sich das selber nicht ein, dass sie das brauchen.
Ist auch so ein bisschen, leider immer noch so ein bisschen, ja, Tabuthema, klingt immer so krass, aber schon so ein bisschen so gleich mit der Hab-mich-lieb-Jacke, und ja, der muss zum Seelenklemmen auf die Couch oder so irgendwie so. Ja, genau. Und ist es gar nicht, also es ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es super, super spannend, weil man lernt so viel auch über sich selber, was unterbewusst passiert, das ist echt krass.
Ich habe da, war auch mal bei einer Ehrung, hat auch ein Mentaltrainer, hat da ein bisschen was erzählt und auf der Bühne, habe ich so viele Leute drüber gelacht. Aber das ist wirklich, also ich finde es mega interessant. Es kommt immer mehr. Und die Leute, die drüber lachen, sind, glaube ich, die, wo es am ehesten brauchen.
Ja, so unterschreibe ich sofort, ja.
Also, ja. Bei mir war es, also mittlerweile ist das so, oder damals war es auch so, mir hat das allein schon das mit dem Mentaltrainer rede, einfach mal wirklich, mein, die Frau, Freundin ist und Family, mit der kann man auch reden. Aber das war für mich dann schon so Vertrauensperson. Allein schon das mit dem Rede und über meine Probleme spreche, war mir schon so große Hilfe.
Ja.
Also, ja.
Ich finde, da kommt ja viel zusammen. Das ist erstens mal ist das so ein neutraler Boden, weil die Person, mein Mentaltrainer, so, ne, da sind keine oder ganz wenig persönliche Beziehungen im Spiel. So, der guckt sich das neutral an. Und das finde ich hilft schon mal. Und auf der anderen Seite weiß ich ja, der ist ja genau dafür da, um sich jetzt meinen Scheiß anzuhören. Ohne das Gefühl zu haben, ja, ich laber da jetzt irgendjemanden voll, der eigentlich seinen eigenen Kram hat und so irgendwie. Und dann, das finde ich. Also sowas ist halt ein echt wertvolles Umfeld, um dann an Sachen arbeiten zu können.
Ja, manche Leute brauchen das und manche Leute, ja, die brauchen es halt gar nicht. Also zum Beispiel mein Papa, der ist gerade das Gegenteil von mir, der ist so jemand, also wenn jemand erzählt, dass er Mentaltrainer war, der dreht er fast schon durch. Da sagt er mir, sitz auf den Bogen, gib mal Gas jetzt, weißt du? So auf die Art.
Ja, das
Aber
ist,
ja, ist halt so.
ja. Ja, also da muss halt auch jeder sein eigen, da gibt es kein richtig und
Genau.
falsch. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung raus, dass so ein Mentaltraining komplett was Individuelles ist, was auf einen einzelnen Mensch, Sportler, zugeschnitten sein sollte? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, zum Beispiel sowas, das hast du selber gemacht für Konzentration, was auch immer, Übung oder so, wo du sagst, das ist halt so ein universelles Ding, das kann jeder mal vielleicht auch hier zu Hause probieren oder so?
Also ich meine, die ganzen Übungen, wo man macht, oder wie ich da meinen Trainer schon gemacht habe, die kann natürlich jeder machen. Das sind ja eigentlich auch eher, ja, hat auch mit Mentaltraining zu tun. Ich meine, für die Sache, wo ich jetzt gerade geredet habe, was brauchst du, um schnell Motorrad zu fahren, was brauchst du in deinem Umfeld, das ist dann schon eher auf die Person zugeschnitten. Aber wir haben natürlich auch viel zur Sache damals gemacht. Ich meine, viel war es auch nicht, aber habe ich schon mal erzählt, zum Beispiel auf dem Wackelbrett sind wir dann gestanden. Das heißt, dass du quasi deinen Körper aktivierst. Und gleichzeitig dann aber noch mit der Hand so Wand Lichter ausschlägst, bestimmte Lichter, wo du quasi noch dein Hirn dazu einsetzt. Und dann gleichzeitig stellt ja der andere noch irgendwelche Matheaufgabe.
Ja.
Das ist eine Sache, wo eigentlich, also wo jeder machen kann. Und da auch, wir sind auf das Slackline sind wir gelaufen. Das war auch, habe ich glaube schon mal erzählt. Da haben wir eigentlich ein ähnliches Thema wie mit dem Motorradfahren. Und zwar, also Slackline ging überhaupt gar nicht. Also wirklich wie der erste Mensch. Ich bin da drauf und runtergeflogen. So, und dann ging es halt irgendwann los, einfach mal draufstehe. Und dann ging es darum, was brauche ich oder was spüre ich, wenn ich draufstehe, wenn es gut ist. Und dann war es halt wirklich so, dass ich halt irgendwie, ich muss genau die Schuhe anziehen, ich muss genau so hochgehen in dem Winkel, dass es genau passt. Und da haben wir uns auch das herausgearbeitet, was brauchst du, damit du die Slackline jetzt wirklich von hier nach hier, also die Meter laufen kannst. Das kann natürlich jeder machen. Also das
Ja.
da
Auch
gibt es so
gerade
viele
das,
Übungen.
was du angesprochen hast, aufschreiben. Und also
Ja.
ich persönlich muss sagen, bei mir, ne, ich bin auch viel digital unterwegs, irgendwelche Notizen oder so, die ich mir schnell ins Handy tippe für die Arbeit oder irgendwas oder Podcast. Aber so Zeug, das muss ich mir wirklich mit Oldschool-Zettel und einem Stift, Kugelschreiber aufschreiben. Und das hilft aber extrem, sich da mal die Zeit zu nehmen und das so ein bisschen auseinander. Also so meine Erfahrung für mich.
Also ich schreibe auch alles, also ich habe hier auch 1000 Zettel, ich schreibe immer, also ich
Ja,
schreibe auf
ja.
dem Handy auch, aber wenn ich was mir merken möchte oder was irgendwie, dann schreibe ich das gern auf, weil wenn ich schreibe, dann habe ich es irgendwie eher im Kopf drin.
Ja, das stimmt, definitiv. Ja, das ist wahnsinnig spannend und ich habe so ein bisschen mal geguckt im Vorfeld und das auch so, ja, eben weil ich das Thema generell spannend finde, mentale Sachen auch durch meine Therapie und so, dass wir nur 5% von unserem Hirn oder 5% von unserer Wahrnehmung ist bewusst. 95% macht unser Gehirn irgendwelche unbewussten Sachen, die wir gar nicht mitbekommen. Klar, da gehört natürlich auch viel visuelle Verarbeitung und sowas dazu, aber schon halt auch so dieses Unterbewusstseinsthema. Und das ist halt schon krass, wenn man sich das mal bewusst macht und dann wird einem auch klar, denke ich, warum man ab und zu mal innehalten muss und sich irgendwas genauer angucken, weil wir es halt, wie gesagt, wir nehmen nur 5% so richtig bewusst wahr. Das ist definitiv eine große Sache.
Was ich mal noch angehe, wollte irgendwann, also ich weiß nicht, was das kostet, aber ich habe so extrem Probleme mit dem Schlaf.
Mhm.
Also ich habe, also ich gehe eigentlich immer relativ früh ins Bett und schlafe auch gut, also ja, ich schlafe meine 6. Stunde, aber ich habe nachts, ich denke so viel nach im Kopf, also und dann wirklich, ich muss jede Nacht auf die Toilette.
Mhm.
Und bin dann auch morgens immer so, wenn ich dann auf die Toilette war, um 4 oder 5, die 2 Stunden, bis ich wieder aufstehe, bin ich nur zum Halbschlaf drin.
Ja, boah, ja.
Und das würde ich mal gerne irgendwann angehen, dass ich da mal irgendwie die Zeit habe, dass ich da mal wirklich in ein Schlaflabor gehe und mich da mal mit beschäftige, weil das ist, glaube ich, auch ein richtig, richtig interessantes Thema.
Ja, voll, ich habe das auch. Also das entweder kann ich nicht einschlafen, weil ich so viele Gedanken im Kopf habe, oder ich wache halt auch auf oder die ersten 2 Stunden dann morgens oder so. Ja. Also wenn dir da mal nach zum Diskutieren über ein Thema ist oder so, dann schreib mich an. In der Regel werde ich da wahrscheinlich auch wach sein und gerade über irgendwas nachdenken.
Ja. Nein, was ich auch angefangen habe, das ist auch witzig, und zwar, ich habe vor einem halben Jahr angefangen, das Handy nicht mehr im Zimmer zu haben.
Mhm. Ach krass.
Das heißt, ich habe das Handy in die Küche, geht auch abends um 8 und 9 das letzte Mal dran, mache den Flugmodus rein.
Ja.
Dass ich dann quasi im Bett nicht mehr am Handy bin und am Morgens nicht mehr am Handy bin, weil die Zeit, wo ich dann abends im Bett lag, am Handy, also es war immer abends eine halbe Stunde, morgens eine halbe Stunde. Ja. Die Zeit habe ich immer gedacht, das geht gar nicht, das kann ich nicht bringen.
Ja.
Morgens Handy an, direkt Instagram und nur Müll.
Ja, ja. Ey, das ist, ich habe mir das so konsequent wie du bin ich da noch nicht, aber mir ging das auch richtig auf den Keks, also dieses Instagram-Gescrolle und so, was mich genervt hat, wo ich sage, ey, du verschwendest da teilweise so viel Zeit, in der du, wenn du 10 Liegestützen in der Zeit machst, dann ist das 100-mal besser oder keine Ahnung, mit dem Hund spazieren gehen oder was auch immer. Und ich habe mir jetzt so einen Timer eingestellt auf dem Handy, dass ich am Tag für Facebook und Instagram nicht mehr als, ich glaube, irgendwie 40 Minuten oder so habe ich eingestellt.
Ja.
Weil ich halt gemerkt habe, genau, und wie lange ich teilweise abends, weil ich dann eh nicht pennen konnte und 1000 Sachen im Kopf, und da habe ich durch Instagram gescrollt, was total kontraproduktiv war. Richtig dumm.
Ja, ich habe das sogar, meine Freundin war jetzt ein halbes Jahr im Ausland und ich war ganz allein daheim und habe das trotzdem geschafft, dass ich eigentlich ein halbes Jahr lang mein Handy immer in der Küche hatte und immer abends im Bett lag, komplett allein einfach ins Bett gegangen bin und morgens aufgestanden bin ohne Handy.
Ja, cool.
Also eigentlich hört sich sehr lächerlich an, das ist ja eigentlich, so soll es ja eigentlich auch sein,
ja,
aber es ist ja gar nicht so einfach.
Nee, das wirklich nicht. Vor allem, weil unsere ganze Welt ja so krass mit Insta und weil man auch, glaube ich, so dieses Gefühl hat, oh, ich verpasse da irgendwas, wenn ich da jetzt nicht regelmäßig reingucke und so.
Und was ich auch schon gemerkt habe, genau zum Mental der Zuhörer oder zu unserem Thema, dass wenn ich viel auf Instagram bin und viel auch den ganzen Motorradfahrer folgen und schaue, was die macht, dass du da auch in eine depressive Phase reinfällst, weil du immer denkst, du bist daheim und die anderen sind irgendwo anders und du musst immer was machen.
Ja, voll.
Ich habe auch witzigerweise, ich folge auf Instagram nur 4 oder 5 Motorradfahrer. Ich glaube, ein Roxen, Benavides, Tobi Preis.
Ja.
Und allen anderen folge ich gar nicht mehr, weil ich das hasse, wenn ich jedem ans Handy gehe und sehe immer, der fährt gerade irgendwo Rennen, der hat da geiles Bild und mit geiler Klamotte.
Ja.
Das will ich gar nicht sehen.
Das macht einen echt mal. Ja, Preis kann man ja gut folgen, ne? Der postet dann auch irgendwann was, wo er mit irgendeiner Knarre im Australien im Busch rumballert und so. Das ist ja schon eher so.
Ja.
Ja. Nee, ja, aber das stimmt,
Handy ist extrem.
Das
beeinflusst einen extrem.
Ja, ja, dieses, da sind wir wieder beim Thema bewusst und unterbewusst. Ne? Bewusst würde ja jeder sagen, nee, ich gucke da halt einfach nur, ich vergleiche mich nicht, ich bin total zufrieden mit meinem Leben, aber unterbewusst vergleichen wir uns, glaube ich, so doll gerade über Instagram und so, oh, was macht der, wo ist der, das, dies, ah, das und so. Das ist schon echt ein Punkt, der einen, denke ich, mehr bremst, weil vorankommen tun wir eigentlich, wenn man sich so auf sich konzentriert und schaut, wo will ich hin, wie komme ich dahin, daran zu arbeiten und so. Ja. Sehr cool. Ja, Mike, ey, ich glaube, wir haben viele Fragen beantwortet. Dir ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für das mega offene Gespräch. Mega geil.
Ja, kein Problem. Immer wieder gerne.
Genau. Wenn ihr da draußen noch mehr Fragen habt oder so irgendwie, zu irgendeinem Punkt, was wir heute angesprochen haben oder vielleicht euch irgendwas gefehlt hat, dann sagt gerne Bescheid. Und Mike, dich werden wir sowieso sicherlich bald wieder hier haben. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mike, dir vielen Dank fürs Dasein und bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Ich sage Dankeschön und wünsche euch noch gute Zeit.